Guten Morgen, es ist Samstag, der 3. Januar 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für einen Neuanfang. Den Podcast für alle, die nach vorne schauen, ohne zu vergessen, was hinter ihnen liegt. Mein Name bleibt auch dieses Jahr Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte bleibt die neue. Die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind auch 2026 nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ich wähle damit unsere heutige Runde, denn aus dem Westen der Brachenrepublik ist er wieder da. X-Satiriker und Gast unserer allerersten Stunde, Dr. Lockdown Wieler. Und aus Österreich, die Ewige dieses Podcasts und der kritischen Nachrichtenreflexion, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Frohes Neues, ihr beiden.
Frohes Neues.
Ein frohes neues Jahr.
Tja, schön, dass du wieder da bist und das so passend jetzt zum Anfang des Jahres. Und meine Eröffnungsfrage an euch, ganz wichtig, hochaktuell, dringend, eigentlich die allen unter den Nägeln brennt nach so einem Kalenderblattwechsel. Wie lange sagt man eigentlich frohes Neues? Also mich bringt das tatsächlich jedes Mal in Überlegungen, wenn ich jetzt in so einen Laden reingehe oder anders, ist jetzt, sagt man noch oder sagt man nicht? Ich bin meistens sehr schnell davon genervt, weil ich schon eine Milliarde Mal gehört habe. Wann hört ihr auf, das zu wünschen?
Am 6.
Du bist da strikt.
Ja, am 6. Ich mache das ja total gerne. Also ich freue mich immer, also hier im Dorf grüßt man sich ja sowieso, ne? Wenn man, du grüßt jeden, dem du begegnest im Grunde, außer im Supermarkt, weil dann würdest du nun, kommst nicht mehr zum Einkaufen. Aber ansonsten, wenn du so auf diesen Wegen rumläufst, wird jeder gegrüßt und im Moment dann halt immer mit frohes neues Jahr. Und ich mag das sehr, sehr gerne.
Mhm. Bei uns im Dorf ist es nicht anders. Also grüßen ja, frohes neues. Wie lange Lockdown wieder? Wie lange macht man es offiziell? Du hast ja immer die amtlichen Zahlen und Vorschriften.
Ja, die amtlichen Zahlen sagen das natürlich ein bisschen anders, einfach deswegen, weil viele ersten ab dem 7. natürlich mit der Arbeit auch wieder anfangen, gerade dieses Jahr. Und deswegen glaube ich, kann man es dieses Jahr vertreten, wenn wir bis zur Mitte Januar dann einfach.
Die Zahlen müssen runter oder rauf diesmal. Ich weiß gar nicht, wie es bei Neujahrsgrüßen ist.
Es eskaliert auf jeden Fall.
Ja, eskaliert. Es eskaliert so einiges.
Also ich hätte ja gedacht, du machst mit Brigitte Bardot auf.
Mhm, hätte ich eigentlich auch. Brigitte Bardot, die in der Tat als eine große Verstorbene noch des letzten Jahres, glaube ich, ist die noch am 31. verstorben oder war es denn schon der erste?
Ich glaube im letzten Jahr.
Das war letztes Jahr.
Aber tatsächlich ist ja ein wirklich ernstes, hartes Ding auch passiert und hat diesen Jahresbeginn überschattet, zumindest wenn man in der Schweiz war oder die Schweizer Nachrichtenlage beobachtete, denn was tatsächlich einschlug im negativsten Sinn, ist eine Tragödie in Grand-Montagnat. Da starben rund 40 Menschen beim Feiern in einem Club. 115 nach aktueller Zahlung sind wohl schwer verletzt worden, weil ein Feuer ausbrach. Wohl gegen 1.40 Uhr in der Nacht, noch aus ungeklärtem Grund. Man vermutet eine Wunderkerze auf einer Champagnerflasche. Und tatsächlich eine Tragödie, eine der schwersten Tragödien, die die Schweiz so je erlebt hat. Das war in der Tat eine harte Nachricht und die prägte hier den Jahresbeginn, kann man sagen. Da ist der Tod Brigitte Bardots mit 91 Jahren sicherlich für eine große Zahl an Menschen ähnlich wichtig, aber ein bisschen was anderes, weil man 91 Jahre erlebt hat, die ihr sehr gegönnt seien.
Ja, darum ging es mir auch gar nicht. Mir im Grunde um die posthume Diffamierung von Brigitte Bardot, die dann in den deutschen Altmedien auftauchte. Darum ging es mir. Rechtsradikale und die Rassistin und so. Das war, ich glaube, ich weiß nicht, was in der Zeit, irgendwo war es ein Artikel, da hat eine Frau einen Artikel über sie geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es die Zeit war. Irgendwo, also eine Frau, von der es auch ein Bild gibt, die so ungefähr das Gegenteil von Brigitte Bardot war.
Der Späten also, oder der Frühen? Oder
der Frühen,
okay, ja.
Auch der Späten.
Ja, auch der Späten, muss man sagen. Ja. Auch der Späten. Also
auch der Späten.
Sie blieb immer attraktiv.
Also, ja. Im Grunde ging es mir darum. Und klar, mit 91, sagen wir mal, kann man sagen, langes, erfülltes Leben.
In der Tat, aber wie sie abgetreten ist, muss ich sagen, auch da, auch ganz, ganz großes Kino. Das war wirklich eine geile Frau in jeder Hinsicht, auch gerade in den späten Jahren. Standhaft ohne Ende und wirklich vollkommen drauf pfeifend, was man so von ihr hält. Sie ließ sich vielfach verurteilen für ihre Meinungsäußerung. Da eventuell gehe ich den Weg auch noch. Ansonsten sind die Gemeinsamkeiten.
Du bist die Brigitte bei der Herzen, ja.
Da kannst du lange Parallelen dazu ihr wahrscheinlich sehr überschaubar.
Aber in der Tat eine Frau, die sich ja dann auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, kann man sagen, zurückgezogen hat vom Kino und gesagt hat, Tiere sind die besseren Menschen. Wobei das natürlich jetzt zoologisch nicht ganz richtig ist. Aber sie hat dann gesagt, sie setzt sich jetzt für Tierrechte ein. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht? Dr. Wieler als Tierarzt. Der Bordeaux der Veterinärmedizin, kann man sagen.
Correctement.
Ja, sie möge in Frieden ruhen. Brigitte Bardot. Ich glaube, der Nachlass oder die Familie hat auch Emmanuel Macron, das ist dieser Herr, der mit seinem Vater zusammenschläft, ja auch verboten, zur Beerdigung zu kommen. Ich glaube, habe ich das richtig gesehen? Ne? Also als Grande Nation Président, er wollte die Grande
Tour. Ja, er wollte irgendwas Tolles ausrichten auch noch.
Oui.
Aber er wollte quasi vom Ruhm der Brigitte Bardot posthum noch profitieren und das hat die Familie knallhart abgelehnt.
Tja. Ja, auch das.
Wahrscheinlich wollte ihr sagen, dass sie noch ihr Rentenalter erhöhen sollte.
Ja, so einige Probleme in Frankreich, was das angeht. Sie mögen also alle in Frieden ruhen, die dort Verunglückten, wie auch Brigitte Bardot. Und in Deutschland war es wie so oft einmal, sagen wir, viel spießiger, viel trister und viel langweiliger. Die Berliner Zeitung bringt es ganz treffend auf den Punkt, wer sagt, Andrea Kiewel hat im ZDF das Jahr beendet. Nerviger konnte es kaum enden. Das ZDF hat mal wieder die Zeit angehalten, um mit der unkaputtbaren Moderatorin Silvester zu beweisen, dass der Öffentlich-Rechtliche sich allen Neuerungen trotzig verweigert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, denn es gibt ja traditionell, wenn man es Tradition nennen kann, aber eine Art Silvester-Gala, wie es vom Staatsfernsehen immer inszeniert wird, normalerweise in Berlin am Brandenburger Tor. Da wird dann alles aufgefahren, was einbalsamiert noch in den Kellern des Öffentlich-Rechtlichen so liegt. Diesmal hat man es nach Hamburg verlegt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt.
Ja, ich habe es nur gelesen, weil zu dem Zeitpunkt, als das ausgestrahlt wurde, habe ich Silvester gefeiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Nicht nur du.
Nee, ich glaube, die meisten, weil diese Veranstaltung zeichnete sich dadurch aus, dass niemand da war. Also sie haben es im Hamburger Hafen wohl inszeniert und da war es dann leer. Also nur Frau Kiewel und ich glaube, irgend noch so ein anderer Kiewel in männlich Moderator an der Seite.
Kerner wahrscheinlich.
Ja.
Der ist doch auch immer da.
Und dann eine lange Liste von Stars und Acts, die ich tatsächlich ausnahmslos nicht kannte. Bei einem war der Zusatz irgendwie von Brosis oder sowas. Da dämmerte es mir. Das war irgendwann vor 100 Jahren mal so eine gecastete Band oder irgendwas in der Richtung. Ansonsten kannte ich niemanden der sogenannten Stargäste, der drauf getreten ist. Und es hat wohl auch kaum jemand eingeschaltet. Das soweit.
Aber teuer war es sicher.
Ja, das ist ja egal. Es zahlt ja nicht du. Das sind ja die Rundfunkgebühren.
Ja, aber es ist ja auch vernünftig mit so wenigen Leuten. Ich meine, alleine die Kosten für ein Sicherheitskonzept sind wahrscheinlich astronomisch. Mhm. Deswegen sind ja auch so viele Weihnachtsmärkte eingestellt worden. Und da ist es verständlich, dass der Öffentlich-Rechtliche da auch sparen muss.
Absolut. Und ich meine, dann gab es garantiert einen Diversity-Plan auch noch und Antidiskriminierungsbeauftragte. Awareness-Teams sind ja heutzutage ganz wichtig. Also ich weiß nicht, wie das auf euren Partys ist, wo ihr so seid. Da rennen immer Awareness-Teams rum mit so neonfarbigen Westen und gucken, dass das kein Junge ein Mädchen irgendwie falsch anfasst.
Aha.
Ja, ganz
oder
wichtig.
Oder anspricht.
Ja. Oh, sprechen ist kurz vor der Verurteilung.
Oh, die würden ja jetzt Boris Palmer festnehmen, ne? Der besteht ja jetzt darauf, dass er das N-Wort, also Neger, ja. Dass er das jetzt weiter benutzt.
Tja.
Hat, ja, warum auch nicht?
Auch wieder so eine Nullmeldung, ne? Wo ich denke, okay, habt ihr nichts anderes. Aber ja, das genau. Ist Euroland, das ist Deutschland. Jemand hat sich ganz spät entschieden, auch noch zu dieser Party dazu zu stoßen, was mich so ein bisschen überrascht hat. Bulgarien nämlich, das ist jetzt in den Euro beigetreten zum 1.1.2026. Und mir kommt es ein bisschen so vor, wie als wenn die Party ist nicht nur schon durch, sondern der Kater ist auch schon da. Die Schnapsleichen wünschen sich, dass es eigentlich gar nicht alles stattgefunden hätte. Und dann kommt Bulgarien und sagt, hey, ich will auch mitmachen.
Nee, so ist das nicht in Bulgarien. Bulgarien hat nämlich überhaupt gar keine Regierung momentan. Warum? Weil die Leute nämlich überhaupt nicht wollen, also in diesen Euro wollen. Darüber ist dann die Regierung gekippt. Und es ist halt die EU, die das unbedingt will, die den Bulgaren nämlich sagt, hey, alles wird besser. Klar, am Anfang wird es ein bisschen teurer. Aber das legt sich dann. Ich meine, das kennen wir ja noch von unserem Euro-Eintritt, ja. Das wird nur am Anfang.
Ja, das haben wir ganz klar.
Ja. Entschuldigung, Lockdown?
Das haben wir ganz klar in Kroatien ja auch gesehen. Als Kroatien in den Euro ging, gab es dieselben Sprüche von wegen, es wird nicht teurer, es bleibt so alles, wie es ist. Und inzwischen hört man das Stöhnen aus dem Süden und weiß selbstverständlich, ja, unsere Demokratie ist dort in sehr, sehr guten Händen. Und so wird es auch in Bulgarien sein.
Ja, natürlich wird es teuer. Also Bulgarien ist das ärmste Land der EU und jetzt werden die Preise ordentlich steigen. Super. Also die Leute, die das nicht wollen, und ich glaube, das ist mehr als die Mehrheit, ja, Also das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die schlau sind.
Nazis. Tja,
alles die Nazis. Werden jetzt alles Nazis, also alles die ganzen Nazis. Bulgarischen Nazis. Genau, die werden jetzt demnächst ordentlich zahlen. Nicht mehr verdienen, aber mehr zahlen.
Und sie sind ja nicht lange das ärmste Land in der EU. Also wenn alles glatt geht, dann ist die Nase Zelensky doch bestimmt bald mit der Ukraine auch in der EU. Und dann ist Bulgarien, ja, dann fühlen sie sich reich. Also ich meine, dann gucken sie runter. Aber die Liste der
ja, Moment. Ja. Wenn wir über das ärmste Land in der EU reden, da sind wir natürlich auch auf einem guten Wege. Also irgendwo müssen wir auch wieder ganz vorne sein.
Das stimmt.
Ja, ich meine, das ist ja auch eine fast gute Nachricht. Also ist eine schlechte im Grunde für Deutschland, natürlich. Aber wenn man überlegt, dass man vielleicht möchte, dass diese EU, dieses Bürokratiemonster in Brüssel kippt oder explodiert oder implodiert, dann wäre ein Bankrott Deutschlands natürlich schon die beste Möglichkeit dafür. Ja,
ja, da sind wir voll auf Kurs, das ist gar keine Frage. Und die Liste der, was ich gerade noch einschieben wollte, weil unsere Demokratie, die Lockdown ja schon so völlig zu Recht gelobt hat, hat natürlich zum Jahreswechsel einen Reigen an Verbesserungen für ihre Bürger gebracht. Denn Tichys Einblick berichtet, dass es natürlich ohne Ende Reformen gibt. Das gab zwar keinen Herbst der Reformen so richtig, wie der Bundesverwalter von BlackRock den Insassen mitteilte, der blieb hinter den Erwartungen zurück, sagte Merz. Und er sagte eben auch, wir müssen das alle auf den Angriff gegen Russland vorbereiten. Also sinngemäß, weil die werden es ja permanent beschießen. Aber trotzdem, die Regierung hatte gerade erst angefangen zu arbeiten, trotzdem gibt es natürlich eine ganze Liste von Verbesserungen. Und diesen Einblick führt sie freundlicherweise auf. Die habt ihr sicherlich auch gelesen. Denn ganz wichtig und eine absolute Zeitenwende, eine grundlegende Reform Deutschlands ist natürlich die Umbenennung des Bürgergelds in Grundsicherung. Ein ganz großer Schritt nach vorne. Dann müssen Läden beispielsweise Einweg-E-Zigaretten jetzt nicht nur zwingend zurücknehmen. Nein, sondern sie müssen darüber auch beraten. Ich meine, das wird ganze Landstriche anders aussehen lassen, diese Reform, würde ich sagen. Dann gibt es, Milena, mein Favorite, die Frühstücksrichtlinie der EU, die endlich in Kraft ist. Eine Vorschrift, die schon 2024 wohl beschlossen wurde und die nun ab Juni 2026 greift. Sie führt endlich zu mehr Transparenz, was Honig angeht. Auf den Verpackungen muss nämlich jetzt angegeben werden, aus welchem EU-Land genau der Honig kommt. Also ich würde sagen, es ist atemberaubend, wie schnell sich Deutschland wandelt, oder?
Ja, wobei die beste Nachricht für den Tagesschau-Schläfer, ich meine, abgesehen davon, dass endlich die CO2-Steuer wieder steigt, dass jetzt Parteispenden bis 3.300 Euro steuerlich abgesetzt werden können. Ja. Für Paare sind es sogar 6.600 Euro. Das ist doppelt so viel wie bisher. So. Ich meine, Das könnte damit zusammenhängen, dass die Einheitsparteien ein bisschen über Schwund klagen. Ja? Also die AfD hat 2025 doppelt so viel Parteispenden bekommen wie die SPD. Da will man vielleicht jetzt mal so ein bisschen anschieben. Und was ich ganz interessant fand, es gibt jetzt den offiziellen Beweis, dass Gewerkschaften Teil des Politsystems Einheitspartei sind, weil du kannst jetzt den Mitgliedsbeitrag für eine Gewerkschaft komplett vom steuerpflichtigen Einkommen abziehen. Ja, das ist jetzt ein Goodie für Gießen, würde ich sagen. Ja, also da haben ja die Gewerkschaften sich dementsprechend verhalten. Also Gießen, das war ja damals im Dezember, glaube ich, wo sich die neue AfD-Jugendorganisation gegründet hat. Also sowas muss natürlich belohnt werden. Also insofern Gewerkschaften, Rules.
Aber das war natürlich noch nicht alles. Also
Ganz kurz noch. Ja. Man darf auch nicht alles schlecht reden. Es wird natürlich auch gespart ordentlich, vor allem bei Kritikern. Ja. Nach der Kritik am Bürgergeld und an Klimaausgaben streicht jetzt Antifafi Klingbeil dem Bundesrechnungshof massiv die Gelder. Ja. Also der Bundesrechnungshof hatte die Regierung kritisiert und kriegt jetzt viel, viel weniger Geld. Also eine ganze Prüfungsebene ist quasi abgezogen worden.
Ja.
So geht Diktatur.
Genau. Mhm. Und das ist natürlich lange nicht das Ende, denn der Bürger muss natürlich immer weiter geschützt werden, vor allem, was ihm da draußen so droht. Einerseits ist es dann ab jetzt Pflicht, KI-Kennzeichnung einzuführen bei Texten oder Bildern oder Videos, die mit KI generiert werden. Das muss jetzt klar erkennbar sein. In Zukunft muss das also dick drüber pranken, dass das ganze KI erzeugt wurde. Natürlich, um den armen, leichtgläubigen Menschen im Internet zu schützen. Und weiter schützen tut man den Bürger damit Lockdown, dass bei Kreditkauf jetzt sogar schon unter 200 Euro eine krediteigene Würdigkeitsprüfung stattfinden muss, damit du dich eben nicht mehr für den Küchenquirl oder sowas bei Amazon wild verschulden kannst. Nein, da passt der Staat jetzt auf dich auf. Das ist doch was.
Das ist generell, es gibt generell sehr, sehr vernünftige Regelungen. Also für mich war das absolute Highlight, als ich von meiner McDonald's-App plötzlich die Benachrichtigung bekam, weniger Steuer, weniger teuer. Und auf einmal natürlich dann auch im Gastrogewerbe nur noch wieder die 7% gelten, die uns ja unser Bundes-Olaf damals hoch und heilig versprochen hatte, um sie dann doch wieder abzuschaffen. Deswegen muss man natürlich auch sagen, es ist nicht alles schlecht, was da kommt.
Moment,
diese Restaurant Verbände haben aber inzwischen schon gesagt, dass grundsätzlich erstmal diese dieser Erlass der Mehrwertsteuer nicht den Gästen zugutekommt, weil alles sowieso teuer geworden ist. Also im Grunde ist jetzt McDonald's, weiß ich nicht, ob sie es wirklich machen oder ob es nur ein Marketingtrick, aber wenn sie es wirklich machen, sind sie eine der wenigen.
Ja, ich stockte ja und unterbrach dich, weil ich schockiert war, dass du nicht nur eine McDonald's-App auf dem Telefon hast, sondern die offensichtlich auch noch berechtigt hast, dir Nachrichten zu schicken. Ich meine, das ist schon die Hardcore-Stufe. Wie muss ich mir das vorstellen? Erstmal so pling und da scheint ein goldenes M auf deinem Display. Du greifst das aus der Tasche, sagst, Entschuldigung, ich muss die Sitzung unterbrechen und sagst, oha, Moment, ich muss los.
Ja, ich möchte einfach nur die Infos haben, was es für neue Spielsachen im Happy Meal gibt. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und selbstverständlich ist es da natürlich, was die Tierhaltung angeht, auch wichtiger. Da gibt es ja auch neue Regelungen.
Ja, stimmt.
Und da hoffe ich, dass da auch bald demnächst eine Information zukommt. Also, wie gesagt, es wird nicht alles schlecht. Und was ich besonders gut finde, ist, wo wir von Tierhaltung sprechen, dass wir natürlich jetzt dann auch diesen neuen Wehrdienst bekommen.
Ja, moderne Tierhaltung in Uniform übrigens. Frauen und Männer ab 18 bekommen jetzt zur Wehrerfassung einen Fragebogen. Damit soll Eignung und Motivation ermittelt werden. Bekanntermaßen müssen Männer den Fragebogen ausfüllen und abgeben. Für Frauen ist das freiwillig. Und bevor ihr fragt, es gibt natürlich Strafen für die, die das nicht tun.
Mhm. Ja, und ich meine, viele sagen ja, oh, was ist mit der Gleichberechtigung und so, die Frauen müssen nicht zum Wehrdienst. Ich glaube, das liegt daran, dass es eine Grundgesetzänderung bedarf. Sonst hätten die das schon gemacht.
Kann ja noch kommen.
Korrekt.
Geht ja schnell dann. Und Gesetzesänderungen sind sowieso vorgesehen und wichtig, um den Bürger zu schützen. Ich sag's immer noch mal dazu, weil man könnte ja sonst den Eindruck bekommen, bei so Defetisten wie Frau Preradovic hier, dass das irgendwie nicht demokratisch oder so sei oder irgendwie vielleicht nicht ganz perfekt. Aber die SPD-Justizministerin Stefanie Hubig heißt sie, die plant jetzt den Entzug des passiven Wahlrechts, so schreibt die Junge Freiheit, bei Volksverhetzung. Wer nach § 130 des Strafgesetzbuches verurteilt wird, soll demnach bis zu 5 Jahre lang nicht mehr für ein öffentliches Amt zur Wahl stehen dürfen. Die Höchststrafe soll von 3 auf 5 Jahre Haft erhöht werden. Das berichtet die Legal Tribune Online. Das ist so eine Art ja staatlich betriebene Informationsstelle über Reformreigen. Der Gesetzesentwurf bezeichnet das als Reaktion auf den starken Anstieg an Fällen politisch motivierter Volksverhetzung. Ist toll, oder?
Ja, total.
Ich finde das super. Gerade jetzt, wo wir in dieses Superwahljahr gehen, 2026, es gibt ja einige entscheidende Wahlen, die jetzt anstehen, wo möglicherweise dann eben unsere Demokratie entscheidend gefährdet werden kann. Und wenn wir es da schaffen, so wie wir es letztes Jahr in Ludwigshafen auch hatten, dass hier wirklich dann auch bestimmte Stimmen verstummt werden können. Ich meine, wo wird man schneller in Deutschland verurteilt als für Volksverhetzung? Ich kenne keine Urteile, die schneller gehen.
Und ich meine, seit den 60er Jahren ist dieser Paragraph 130 ungefähr um das Fünffache aufgeplustert worden, also zuletzt 2022. Und natürlich, wie es sich für ein autoritäres Regime gehört, höchst schwammig. Ja. Also was Volksverhetzung ist, das bestimmen natürlich die Altparteien, also Parteien, die AfD-Wähler als Ratten bezeichnen, ne? Zuletzt der Oberspalter im Amte des Bundespräsidenten. Aber man muss schon sagen, also das Wahlrecht, das aktive und das passive Wahlrecht, das sind die Grundpfeiler von Demokratie. Also Demokratie, nicht unsere Demokratie. Und die werden von einer deutschen Justizministerin abgeschafft, ja, um unsere Demokratie zu verteidigen. Also die Macht der Altparteien. Das muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und Paul, hast du nicht auch irgendwelche neuen Verfahren wegen Volksverhetzung an der Backe?
Wie es der Zufall will. Und das Lustige war das Timing. Also Yours Truly hat tatsächlich von drei hintereinander, Ende November bis zum 22.12., 2 Tage noch vor Heiligabend, erreichte mich neue Anzeigen. Eine wegen Volksverhetzung, eine wegen Feindeslistenbildung und eine wegen ich muss nachdenken, Beleidigung. Beleidigung dieses Abfalls in Uniform, das sich Staatsanwalt nennt. Also zwei waren es ja. Grefe heißt der eine, den habe ich tatsächlich vergessen. Das sind die beiden Freisler-Stiefellecker, die Michael Ballweg wegen sage und schreibe 19,53 Euro. Ja, also knapp 20 Euro, also 2-0. Ich verwechsel nicht die Zahlen. Ich war nicht so doll in Mathe, aber das ist die Zahl vor 21 und nach 19. Nicht irgendwie eine höhere. Wegen 19,53 Euro knapp 9 Monate in Haft behielten. Und ich meine, wenn derartiger Abschaum in Deutschland überhaupt ein staatsbezahltes Amt bekommt, ist das schon erstaunlich. Wenn solche Faschisten aber Staatsanwälte werden, dann kann man nur noch sagen, die gehören in den Häcksler. Das ist wirklich das allerletzte, was wir charakterlich irgendwo bezahlen könnten. Purer menschlicher Abfall. Und der.
Also du nutzt die Anzeige jetzt aber ordentlich aus, finde ich.
Wenn dann so. Richtig, das ist wie ein Panini-Album.
Naja, muss ich schon, also da bin ich überrascht. Und dann schrieb mir ein Staatsanwalt, der sich herausstellte als der Leiter der Zentralstelle Hasskriminalität in Berlin, also der stellvertretende Leiter. Zur Leiterin habe ich es noch nicht geschafft. Der schrieb mir dann einen Brief, ich hätte die Zeugen, also diese beiden, Freisler und ich weiß nicht, und die Hilde Benjamin oder so, die hätte ich, Zitat, in ihrer Ehre gekränkt mit dieser Feststellung. Oh. Ja, ja. Oh. Das ist schon, ja. Naja, gut, wir werden sehen, das ist wirklich hart. Zum Glück ist ja jetzt, also wenn das Land Glück hat, wenn unsere Demokratie Glück hat, werde ich für 5 Jahre von der Wahl ausgeschlossen und kann nicht Bundeskanzler werden. Das ist natürlich für mich hart. Meine Planung war anders. Und da warnt natürlich auch einer davor, also jetzt nicht davor, dass ich dann da verurteilt werde, sondern was kommen könnte, wenn Dr. Anwieler recht hat. Die Junge Freiheit berichtet, Ministerpräsident Haseloff warnt, Zitat, vor einem anderen System nach der Landtagswahl jetzt in diesem Jahr. Bei der anstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt stelle sich die Systemfrage, meint Rainer Haseloff. Deshalb will er sich, Zitat, komplett dem Ziel unterordnen, dass die bisherige Koalition der Mitte weiter regieren kann. So riecht eine volle Windel, würde ich sagen, Lockdown wieder, oder?
Ja, der hat ja auch schon Entschuldigung, Lockdown war dran, ne? Aber der hat ja schon geschrien, wenn die AfD gewinnt, dann verlasse ich Deutschland.
Mhm. Also ich sehe das Ganze nicht ganz so schwarz. Ich bin mir sicher, dass unsere Qualität Medien da noch irgendwas in der Hinterhand haben und zurückhalten, was sie natürlich rechtzeitig kurz vor den Wahlen zünden werden. Also das hat ja die letzten Jahre auch schon wunderbar probiert, dass man funktioniert, dass man irgendwelche Informationen hatte, die man dann aber eben zum richtigen Zeitpunkt ausgespielt hat. Generell sind unsere Medien ja auch der wirklich die Speerspitze, das Rückgrat unserer Demokratie und halten sich deswegen noch zurück. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die gerade schon mit den Hufen scharren, um dann eben im richtigen Moment zuzuschlagen. Wir sehen dann wieder wahrscheinlich irgendwelche Leute auf die Straßen gehen. Luisa Neubauer wird wahrscheinlich zusammen mit ihrer Oma vorne weglaufen. Lars Klingbeil und Co. drumherum wahrscheinlich wieder mit einem Schreibfehler auf dem Plakat, wie wir es damals hatten. Es wird großartig. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Und mal gucken, ob die während der Fußball-WM damit durchkommen.
Volles Vertrauen in also ein gefestigter Klassenstandpunkt, würde man sagen, beim Genossen Wieler. Das ist volles Vertrauen in den Apparat.
Natürlich.
Da bist du nicht der Einzige. Es ist auch jemand wieder aufgetreten, den wir fast alle verdrängt hatten, von dem wir gar nicht mehr wussten, dass es ihn gab. Aber der sogenannte Altbundespräsident Christian Wulff, ein Mann ohne jede Eigenschaft, abgesehen von offensichtlicher Korruption, die ihn zum Rücktritt damals nötigte aus seinem Amt, der ist wieder aufgetaucht und hat jetzt bei irgendeiner Veranstaltung mit Herrn Merz zusammen erklärt, Syrer, Ukrainer und Palästinenser, die brauchen wir in Deutschland ganz dringend zum Wiederaufbau und wir sollten sie jetzt in Zukunft pendeln lassen zwischen ihren Herkunftsländern, damit sie dort wieder aufbauen können und dann zu uns holen, damit sie dann hier weiter aufbauen. Ich frage mich, Lena, bei solchen Auftritten, das scheint ja offensichtlich staatsmedial irgendwie gewollt zu sein. Da haben die jeden Verstand verloren übers Jahr. Also über den Jahres.
Ja, Christian Wulff ist ein bisschen entschuldigt. Man darf nicht vergessen, der hat, glaube ich, 7-mal die gleiche Frau geheiratet oder es war 3-mal oder 2-mal, ich weiß es nicht. Immerhin aber
nicht seinen Vater. Komm,
sie waren mehrfach und immer wieder und sie ist immer wieder weggegangen, die Frau Wulff.
Bettina.
Und er hat sie immer wieder hinterher, wenn dann die Affäre zu Ende war, hat er sie auch immer wieder aufgenommen und dann haben sie immer wieder neu geheiratet. Das ist natürlich ein hartes Los.
Er hat es nicht leicht, wird der Österreicher
sagen. Er hat es nicht leicht und möglicherweise ist seine Urteilskraft auch, naja, leicht beschädigt. Ich kann es dir nicht genau sagen. Also mir tut er eher ein bisschen leid. Und ansonsten ist er ja auch in der, also wenn es nicht gerade diese Schlagzeilen wie Wolf heiratet seine Ex gibt, dann ist er ja auch in der Versenkung verschwunden.
Ja, aber ist gut für ihn.
Und ich erinnere mich, ich habe mal in den 90er Jahren bei Punkt 12 hatte ich mal ihn in der Schalte, also ein Schaltinterview mit ihm. Und ich musste mich sehr, sehr zusammenreißen. Also er war nicht unsympathisch, aber ich musste mich sehr, sehr zusammenreißen, weil ich fast eingeschlafen wäre. Ja. Der Mann ist halt wahnsinnig langweilig.
Ich frage mal das seine Frau. Also ich meine
Die ist, glaube ich, mit einem die ist jetzt, glaube ich, mit einem, was ist der Leibwächter auf Sylt zusammen?
Siehst du?
Ja.
Ja. Die kann ich am ehesten noch verstehen. Entschuldigung, Lockdown.
Ich muss noch gerade über Bettina Wulff nachdenken. Fuhr die nicht in Escort oder irgendwas mit Escort war da?
Nein, das war, glaube ich, das waren Lügen und das hat sie dann auch rausgekriegt bei Google, ja.
Okay, na dann. Dann ist sie jetzt glücklich mit einem Bodyguard und Herr Wulff nimmt sie dann das nächste Mal auch wieder zurück. Ich weiß, sind die gerade verheiratet oder nicht? Vielleicht gibt es bestimmt auch
einen Tipp für sowas. Die sind geschieden.
Gut, dann gab es wegen Push-Benachrichtigungen von McDonalds, weil sich das so, so häufig ändert. Da weiß man nicht Bescheid. Damit
vielleicht geht es eher ins Dschungelcamp.
Bettina oder Christian?
Christian, oh Gott.
Vielleicht beide, wäre doch auch schön. Dann können sie zusammen mit Gil Ofarim da abhängen.
Davon hörte ich auch, ja. Tatsächlich immer, dass, wenn das so aufploppt irgendwo bei Ex, kriege ich noch mit, dachte, es gibt ja noch Fernsehen. Das ist erstaunlich, weil das weiß man irgendwie gar nicht. Also mich stellt es mal wieder fest, wie, ach ja, stimmt, noch gibt es ja Fernsehen. Merke ich immer in solchen Sachen wie Dschungelcamp, ja. Naja, also damit alles jedenfalls so bleibt und so linientreu, wie Dr. Lockdown es will, da hat sich jetzt auch der Deutsche Richterbund eingeschaltet. Das ist der Berufsverband jener menschlichen Müllhalden, die ich vorhin erwähnte, solcher Menschen wie dieser Staatsanwälte, Gräfe und anderer. Der will nämlich jetzt, dass die Justiz geschützt wird. Dem fällt auf, schreibt Apollo News, dass aufgrund der Erfolge der AfD, haltet euch fest, die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet sei. Daher müsse nun das Weisungsrecht gegenüber den Staatsanwaltschaften abgeschafft werden. Ich fasse nochmal zusammen. Die menschlichen Müllhaufen, wie sie beispielsweise Michael Ballweg 9 Monate im Gefängnis hielten wegen 19,53 Euro, die er auch nicht mal nachweislich hinterzogen hat, die haben Angst, dass in Zukunft derartige Weisungen nicht mehr gegeben werden können, beziehungsweise von den Falschen gegeben werden. Und deswegen müsse nun Unabhängigkeit hergestellt werden, die es bisher nie gegeben hat, wegen der AfD. Habe ich das richtig verstanden, Milena?
Ja, das hast du genau richtig verstanden. Und der Richterbund ist wahnsinnig besorgt. Ich meine, wer glaubt denn eigentlich, dass Richter, also hier reden wir von Staatsanwaltschaften, aber auch Richter sind doch im Leben nicht unabhängig, dass die unabhängige, politisch unabhängige Urteile fällen können. Das ist ja absurd. Die sind ja Beamte. Staatsangestellte. Und dass die im Zweifel gegen die totalitären Anwandlungen des eigenen Arbeitgebers stimmen, das ist illusorisch. Ich erinnere an die Richterin in Hamburg, die einen migrantischen Vergewaltiger damals freigesprochen hat.
Sekunde, ja.
Wenn sie es tun, kommen sie in den Knast oder ins Nirvana, ja. Wie Herr Detmar.
Schönen Gruß an dieser Stelle.
Also, ja.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Schon klar. Und ich meine, ich erinnere an die Richterin in Hamburg, die einen migrantischen Vergewaltiger freigesprochen hat, weil er sich so gut integriert hat. Ja. Oder das Bundesverfassungsgericht, ja, die Abendgesellschaften in Berlin mit Herrn Habert. Dieses Bundesverfassungsgericht, das seine Corona-Urteile am RKI festgemacht hat und bis heute dabei bleibt, ja, trotz der absolut sicheren Beweislage aus diesen RKI-Protokollen, dass das RKI gelogen hat, dass die Balken brechen auf Anweisung der Politik. Nicht wahr, lieber Lockdown?
Da ist er ausnahmsweise mal sprachlos. Nein, ich muss ja auch sagen, die in den RKI-Files steht ja dasselbe wie in den Epstein-Files. Zumindest wenn man sich die Schwärzung anschaut.
Das stimmt,
und das ist eindeutig ein Plagiat und das prangere ich auch ganz stark an.
Tja, ich nutze die Gelegenheit, auf meine Lieblingsneue Seite staatsterroristen.de aufmerksam zu machen, weil du es gerade so schön genannt hast, Milena, als die lange Liste der staatlichen Terrordurchstellungen dieser sogenannten Justiz. Für staatsterroristen.de ermittelt man ja jetzt wegen der Erstellung einer sogenannten Feindesliste, weil mir besagter Hasskriminalitätsstaatsanwalt aus Berlin vorwirft. Damit würde ich aufrufen zum körperlichen Tätigwerden, zum Angriff auf die dort genannten Täter, was nicht der Fall ist. Aber diese Liste von, das sind mittlerweile, ich glaube, um die 50 Einträge, die jeweils den Namen und das amtliche Dokument zum Beleg ihrer Schuld enthält. Das sind also nicht irgendwelche Behauptungen, sondern ich veröffentliche dort ausschließlich die Namen und die Fälle von Personen, die das eben mit einem Gerichtsdokument, mit polizeilichen Ermittlungshinweisen oder etwas anderem irgendwie belegen, dass sie eben Opfer dieser Verfolgung von Regimekritikern in Deutschland wurden. Und es gefällt diesem Herrn Staatsanwalt offensichtlich nicht, dass die Namen seiner Kollegen dort auch mit Foto sofern verfügbar.
Er ist noch nicht drin?
Doch, er ist jetzt natürlich auch drin. Ah. Er hat es geschafft. Ja.
Ja, also, ich meine, das Glückwunsch.
Ja. Gratulieren wir.
Ja. Ja. Und was ihn wahrscheinlich besonders ärgern wird, er ist nämlich als Hobby-Schauspieler für Brecht-Stücke, hat er sich auch vielfach in etwas bizarren Videos selbst im Netz veröffentlicht. Insofern stellt er auch gleich selbst sein Porträtfoto zur Verfügung. Das dürfte ihm auch aufstoßen.
Bizarr?
Ja, irgendwie ist. Ach, er sieht ein bisschen so aus, wie also er könnte in einer Indiana Jones Episode eigentlich den Gestapo-Offizier spielen. Es gibt da ja im zweiten Teil diesen Typen mit der
Nickel. In jedem Teil.
Genau. Er würde da reinpassen, wie ja. Also die Tradition der deutschen Grausamkeiten im Staatsdienst, die setzt er in vielfacher Hinsicht fort. Naja, jedenfalls staatsterroristen.de für alle, die das mal nachschlagen möchten.
Spannend.
Ja, es ist schön zu sehen, dass du auch die Göttinger Staatsanwälte drin hast. Die sind natürlich sehr prominent geworden durch ihren Auftritt in 60 Minutes und verdienen jede Aufmerksamkeit, die sie kriegen können.
Sehe ich auch so. Und wer da reinkommt, weil oft gefragt wird, aber ne, da gibt es doch noch viel mehr und da gibt es so viel, absolut richtig. Aber damit das Ganze wirklich auch absolut kugelsicher ist und nicht angreifbar, werden dort wirklich Fälle nur aufgenommen, die dann belegt sind mit Amtsdokumenten. Also das gute alte Prinzip, noch jede
Du glaubst doch nicht, dass sich das schützt.
Nein, Quatsch, darum geht es mir überhaupt
Ach so.
Nicht.
Ach, um ja, Himmels
Willen. Nein, geht nicht darum, mich irgendwo irgendwas zu schützen, sondern mir geht es darum, dass tatsächlich hier mal wieder eine deutsche Diktatur mit ihren eigenen Unterlagen ihre Verbrechen belegt, in ihrer unfassbaren Borniertheit, die sie eben so hat. Das sind die stärksten Argumente, da muss man nicht also irgendwelche Zeugen und andere hören. Die gestehen ja freimütig ihren Wahnsinn, verfassen selber Akten darüber und schaffen ihre eigenen Beweise. Und das ist das Prinzip eben dieses Archivs, dass genau diese Beweise...
Ich höre den Reißwolf schon.
ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen nostalgisch. Milena, vielleicht erinnerst du dich, in der letzten nackten Niveau-Folge, wo ich dabei war, da haben wir Paul noch geraten, das Land zu verlassen.
Ach, was warst du das? Da warst du auch mit dabei. Du, an den entscheidenden Augenblicken bist du dabei.
Und heute raten wir ihm, den Kontinent zu verlassen, oder? Warst du nicht schon bei der US-Botschaft?
Ja, ich bin bald. Ich habe den Termin, habe ich schon, dauert noch ein bisschen. Aber tatsächlich habe ich auch für die US-Botschaft all das hier zusammengestellt als Akte. Das schicke ich denen vorher, um dann schon mal vorab darauf hinzuweisen, dass ich eventuell jemand bin, der das Problem, betroffen von dem, was sie so schildern. Wenn sie da Hate-Aid-Leute aussperren oder erklären, dass Deutschland Demokratie und Meinungsfreiheit abbaut, dann könnte ich eventuell einer dieser Fälle sein. Das werde ich dann dort vortragen. Ich werde euch berichten, was die US-Botschaft darauf sagte. Bis dahin werden wir noch reichlich Material, denke ich, sammeln und Gelegenheit haben, weil es läuft ja irgendwie nicht so richtig gut in Deutschland, habe ich das Gefühl. Also man hat das Gefühl, ich weiß, wie es euch geht, die kommen so ein bisschen aus dem Tritt. Also einerseits preschen sie weiter in die Richtung vor und andererseits rudern sie dann wieder zurück, denn da hat der Verkehrspräsident, der sogenannte Verkehrspräsident des ADAC, fand ich auch sehr schön, dass es den Titel gibt, versucht sich mal so richtig für die Regimehaltung in die Bresche zu werfen. Er hat ein Interview gegeben in der neuen Osnabrücker Zeitung am 23. Dezember und hat da höhere Spritpreise als pädagogische Maßnahme für ungezogene Autofahrer verlangt und erklärt, wir müssen unbedingt alles gegen die Erderwärmung tun, das sei unsere Aufgabe. Und das war natürlich gut im Sinne von Fritz Merz BlackRock, aber das führte offensichtlich dazu, dass im aufgeklärten Teil der Bevölkerung ein riesiger Shitstorm losbrach, der zu einer Austrittswelle führte und den ADAC jetzt nötigte, wieder zurückzurudern. Das kann man vielleicht nicht überbewerten, aber das ist doch schon schön zu sehen, wenn selbst der ADAC schlingert. Das will in Deutschland doch was heißen, oder?
Ja, ich habe mir den Artikel durchgelesen, wo drin steht ADAC, also so nach dem Motto, ich wurde missverstanden und habe aber dann nichts gefunden. Also er wurde in keinster Weise missverstanden, er hat das genauso gemeint. Es sollen jetzt bereits 15.000 Mitglieder gekündigt haben. Also das ist ja viel, aber dann doch wenig. Die haben ja Millionen Mitglieder. Ja, ja. Ne? Also im Internet sind überall solche Austrittsformulare zu finden, also nur falls jemand möchte. Aber das Lustige ist, ich weiß nicht, ob dieser Woke Herr Hildebrand weiß, dass der ADAC ja seinen Mitgliedern Tankrabatte anbietet, wenn sie bei bestimmten Ketten tanken. Ja. Also nicht, dass das ein kleiner Widerspruch wäre. Ansonsten liegt der Mann natürlich vollkommen im EU-Trend, weil die EU will nämlich vorschreiben, dass Firmen künftig nur noch Elektroautos kaufen dürfen. Also zu 75% ab 2027 und ab 2030 zu 100%.
Ja.
Ja, also wenn das, also das muss man sich mal vorstellen. Also das ist in der ehemals Marktwirtschaft Deutschland, will jetzt die EU vorschreiben, was für ein Auto du dir kaufst als Firma.
Das ist absolut, absolut normal und völlig, völlig in Linie mit der bisherigen Politik. Das fällt inzwischen auch immer mehr Schweizern auf, kann man sagen. Die sind ja immer noch außerhalb der EU und werden heftig umworben, sollen ja mit den neuen bilateralen Verträgen jetzt quasi Mitglied werden, mit allen Nachteilen und ohne Vorteile. Also nicht, dass es groß viele Vorteile gäbe. Aber da hat es ja in letzter Zeit die EU auch wieder so eine ADAC-Geschichte geschafft, zur Unzeit viele Schweizer zu verprellen, war ja bekanntermaßen Jacques Beau als ehemaliger Schweizer Spion und Militäranalyst, der immer sehr, sehr, sehr differenziert über die russisch-ukrainische Situation berichtet, verbannt wurde, sanktioniert wurde als Putin-Propagandist, als Agent. Das ist schon vielen Schweizern negativ aufgefallen und hat die EU doch irgendwie etwas in ein richtiges Licht gerückt. Und jetzt geht das Gerücht, dass auch der Weltwoche-Chef und Ex-SVP-Nationalrat Roger Köppel getroffen werden soll. Der Blick schreibt, die Schweizer Zeitung Blick, davor warnt der deutsche Jurist Viktor Winkler, ein Professor für Wirtschaftsrecht und angeblicher Experte für internationales Sanktionsrecht. Er gilt als einer der führenden Experten auf diesem Gebiet und Winkler sagt, er halte es für nicht unwahrscheinlich, dass Köppel auf eine Sanktionsliste der EU gesetzt werden könnte. Unter Sanktionsjuristen wird diese Option laut Winkler bereits seit längerem diskutiert. Ja. Herr Köppel wäre gut beraten, meint Winkler, sich sofort proaktiv an die EU zu wenden und in einem präventiven Verfahren abklären zu lassen, inwiefern die Voraussetzungen gegeben sind. Melinda, das ist doppelt geil. Wenn man die Schweizer so ein bisschen kennt, dann ist das tatsächlich, also nicht nur diese unglaubliche Übergriffigkeit, dass an Roger Köppel angegriffen wird. Nein, jetzt kommt auch noch der Großkotz, ihm zu raten, er solle also schnell präventiv zu Kreuze kriechen. Aus meiner Sicht kann es für die EU nicht beschissener laufen mit der Schweiz.
Ja, wobei dieser Jurist soll Deutscher sein, ne? Das schreibt ja, Dick, der deutsche Jurist.
Noch besser.
Also der warnt ihn.
Nichts mögen die Schweizer lieber als Deutsche, die ihnen sagen, was sie tun sollen.
Ja, ist in Österreich ähnlich, ja. Aber es ist ja verrückt. Es ist ja nichts gesichert. Das ist ja nur die Meinung eines Juristen, ja, der gesagt hat, er halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Köppel sanktioniert werden könnte. Von der EU gibt's dazu ja gar nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Diskussion unabhängige Journalisten einfach mal in Angst und Panik versetzen soll. Und ich weiß nicht, woher die Meldung kommt. Das ist in diesen Zeiten sehr schwierig einzuschätzen, von welcher Seite solche Meldungen lanciert werden. Aber schön ist natürlich auch zu sehen, wer wie reagiert. Ja. So Ukraine-Propagandisten wie Julian Röpke von der Bild-Zeitung finden das natürlich super, ja, weil Köppel nämlich die primitive Erzählung der Bild-Zeitung vom Dämonen Putin und der braven Ukraine, also von einem Konflikt ohne jegliche Vorgeschichte, täglich zerlegt, ja, und die Bild bringt seit Ausbruch dieses Krieges regelmäßig irgendwelche Geschichten vom angeblich todkranken Putin, ja, also seit Beginn des Krieges, ich lese das ja immer.
Die ist x-fach an Krebs gestorben, wenn man der Bild glaubt.
X-fach, also nichts, natürlich gibt es keine Beweise, dann wird so, guck mal, wie grau er im Gesicht ist, es ist so, er sieht aber schlecht aus und sowas, das ist natürlich Journalismus à la Röpke. Und der Mann ist übrigens auch schon aufgefallen, als er auf X den Tod von russischen Soldaten bejubelt hat. Also ein wirklich kluger, differenzierter, menschenfreundlicher Feingeist. Ja. Also diese Köppel-Geschichte, ja, ich bin mir da unschlüssig, wer die irgendwie lanciert hat. Weil natürlich geht die Angst um, ne, bei unabhängigen Journalisten. Aber bei Jacques Beau ist es ja ganz klar, was die gemacht haben. Und das ist schon unfassbar. Also Jacques Beau, du hast ihn Spion genannt, ich würde ihn Geheimdienstmann nennen, weil Spion klingt jetzt so abfällig. Das würde ich so nicht sehen. Aber ich weiß, dass du es nicht so meintest. Ich möchte es trotzdem irgendwie nochmal richtigstellen. Also ein Geheimdienstmann, der in der EU war, als Berater in der NATO, der in der Ukraine war. Ja, nein, nicht als Spion, sondern als Berater. Also das ist ja der Unterschied. Ja.
Also die Spione, die ich kenne, die nennen sich eigentlich ganz gern Spion. Ich kenne jetzt nicht sowas.
Ja, aber du weißt, dass Spion jetzt nicht so ein, sagen wir mal so, jemand, der das von außen hört, denkt, oh, ein Spion, das ist ja ein Scheißkerl. Ne? So, nee, ist er nicht. Und der sitzt ja in Belgien fest, ja. Seine Konten sind gesperrt. Der kann nicht in die Schweiz zurück. Mhm. Der darf sich nichts kaufen. Der darf keine Rechnungen bezahlen. Und wer ihm hilft, der macht sich strafbar. Der Köppel, also jener Köppel von der Weltwoche, der hat jetzt erzählt, dass versucht wurde, Jacques Beau mit einer Lebensmittellieferung aus der Schweiz zu helfen. Also die Bestellung wurde beim Supermarkt Carrefour eingegeben. Mhm. Und als die Adresse von Beau eingegeben wurde, da hieß es sofort, Transaktion gecancelt.
Aha. Ja.
Aha, ja, spannend, ja.
Okay.
Und ich glaube, dass die EU diesen Mann einfach verhungern lassen würde. Ja. Einfach, weil er unbequeme, aber belegte Fakten ausgesprochen hat. Ich hatte auch ein Interview auf Punkt Preradovic nachzusehen mit Jacques Beau, toller Mann. Und ja, also ich kann nur sagen, also er sagt, es gibt Leute, die bringen ihm was zu essen. Also Jacques Beau sagt das selber, weil er nichts kaufen kann. Das musst du dir vorstellen.
Gibt's da nicht irgendeine NGO, die ihm vielleicht helfen kann? Ich meine gerade
eine NGO, die dem hilft. Das gibt eine es gibt vielleicht bald NGOs, die ihn umbringen. Ja, wenn man sieht, dass die EU irgendwie 600 Mal so viel jetzt für irgendwelche kriminellen NGOs ausgeben möchte.
Lustig, NGO übrigens die Zentralstelle Hasskriminalität, bei der mein Lieblingsstaatsanwalt Jonathan, wie heißt der Mann eigentlich? Irgendwas mit los kommt. Die gibt auf ihrer Webseite auch noch an, dass sie selbstverständlich mit NGOs zusammenarbeitet. Also zur Einsortierung von NGOs. Und deren menschliche Hilfe. Was mit Jacques Beau geschieht und was Roger Köppel angedroht wird, das ist aus meiner Sicht ja trotzdem eine ganz tolle Sache, weil da sieht wirklich der Letzte, der noch dachte, dass die EU irgendetwas ist, das man sich wünschen könnte, da sieht wirklich der Letzte, was das ist. Insofern nicht, dass ich Roger Köppel in irgendeiner Weise das wünsche, dass da derartiges eintritt, aber allein das Androhen und die Reaktion der von dir genannten...
Es wurde ja nicht angedroht.
Du hast mitbekommen, was Jörg Lau dazu sagte, ja.
Jörg Lau,
ein sogenannter Journalist, ein außenpolitischer Korrespondent der Zeit, hat das sofort kommentiert mit gut.
Verräter. Ja. Ich mein, das hat er, glaube ich, wieder gelöscht.
Ja, dann.
Der kleine Feigling.
Dann ist ja völlig okay. Ich habe es wieder gelöscht.
Gelöscht, weil er dann wahrscheinlich, weißt du, diese eierlosen Mainstream-Journalisten, die preschen zwar gerne vor, wenn es ungefährlich ist, ne? Aber wenn die dann Gegenwind bekommen, dann ziehen die das Schwänzchen wieder ein.
Das Schwänzchen.
So einfach ist das.
Das laue Schwänzchen, ja. Herr Laut zum Frühstücksdiktat. Na gut, damit es jedenfalls im Rest Europas nicht dazu kommt, dass noch Leute sanktioniert werden müssen. Wir wissen es, werden wir alle geschützt vor Kinderpornografie, indem der Zugriff auf soziale Medien immer weiter beschränkt wird. Jetzt meldet der Deutschlandfunk, auch die Regierung in Frankreich will die Online-Plattform wie Instagram und TikTok ab Herbst 2026 für alle Jugendlichen unter 15 verbieten. Das geht aus einem Gesetzeswurf hervor, aus dem die Nachrichtenagentur AFP zitiert. Lockdown, dann ist endlich Schluss mit deiner Hass- und Hetzeverbreiterei an die Franzosen. Ne? Schluss mit dieser ganzen Indoktrination der Jungen.
Das ist ja das perfekte Vorbild, was wir aus Australien haben. Ja. In Australien wurde das jetzt letztes Jahr eingeführt mit ganz großem Erfolg. Da wurden sämtliche sozialen Netzwerke, die irgendwie Hass und Hetze verbreiten können, gesperrt. Außer natürlich Blue Sky. Ja, Blue Sky ist ja, wie wir wissen, das absolute Liebesportal. Dort gibt's nur Blümchen und Mario Sixtus. Genau, das absolute Anti-X. Und ich warte ja ehrlich gesagt immer noch drauf, dass SAP und T-Online irgendwie zusammen ein deutsches soziales Netzwerk für die EU aufbereiten.
Auf Faxbasis.
Auf Faxbasis für Milliarden an Steuergeldern, inklusive einer Hotline wie bei der Corona-Warn-App, die ja die Kosten immens in die Höhe getrieben hat.
Die arbeiten bestimmt schon dran. Ich wette, die arbeiten dran und es gibt irgendeinen Topf aus Sondervermögen, aus dem das dann abgezweigt wird. Und in ungefähr 10 Jahren stellt eine Kommission das dann vor. Also wir machen noch Witze und dann kommt das. Sagt er gar nichts.
Das ist ja das mit unseren Witzen. Unsere Witze kommen leider immer ein paar Jahre zu früh. Um es dann eben umsetzen zu lassen. Ja, wir witzeln drüber, dass du das Land verlassen musst und schon geschieht es. Wir witzeln drüber, dass Menschen, die möglicherweise Krieg ablehnen, sanktioniert werden und schon geschieht das. Es werden auch in diesem Jahr bestimmt Dinge passieren, wo wir uns an den Kopf fassen und sagen, hey, das haben wir doch schon vor 1-2 Jahren gesagt, dass das so kommen wird. Und jetzt ist es eingetreten. Also die Realität überholt uns immer schneller und schneller und da muss ich zugeben, das macht auch die Satire immer schwerer. Ja, ich habe selber gemerkt, okay, langsam werde ich selber ein bisschen zu zynisch, was das Ganze angeht und habe mir deswegen selber auch mal eine Denkpause auf X verpasst und werde das ein bisschen sporadischer machen. Einfach deswegen, man kommt nicht mehr mit. Es ist
Denkpausen auf X.
Schlimm geworden.
Das ist doch Habecks Tradition, oder? Die Denkpause auf X war doch von ihm, oder? War das nicht so? Ich glaube, es war
Habeck. Ich lasse mir demnächst auch einen eigenen Film finanzieren, in dem ich dann...
Sehr gut. Da geht dann einer mit der Kamera mit und bejubelt dich, ja. Ja, in der Tat, die Realität ist schneller, als man sich das eigentlich als Drehbuchautor überhaupt noch ausdenken könnte und noch absurder. Aber wenn man ein bisschen rausguckt aus diesem Staatengefängnis Europa und der EU, besser gesagt, dann haben Menschen anderswo tatsächlich noch andere Probleme und echte Probleme im Vergleich, denn denen geht's dann noch dreckiger. Und in dem Fall meine ich den Iran. Seit Tagen toben offensichtlich Proteste, die auch gewaltsam wurden, weil Menschen von diesem Mullah-Regime offensichtlich langsam durchaus genug haben. Interessant ist nun nicht nur, dass die seit 6 Tagen anhalten, sondern dass sich nun einer eingeschaltet hat, der gerne draufhaut verbal, aber eben manchmal dann auch tatsächlich. Donald Trump gab auf seinem Portal Truth Social, seinem Anti-X, jetzt die Parole aus, falls der Iran schießt oder gewaltsam die friedlichen Protestanten, die friedlichen Demonstranten angreift, wie es so ihre Art ist, dann stünden die Vereinigten Staaten von Amerika bereit, zu deren Rettung zu eilen. Wir haben durchgeladen und entsichert und sind bereit, loszugehen, ready to go. Ja, Melina, typisches Trump-Gedrohe, aber in der Tat der nächste Pulverherd, an dem er zündelt, das ist ja nicht gerade eine Knappheit momentan an Stellen, an denen die Welt brennt. Und wenn es nun im Iran so losgehen sollte, wäre das eine neue Qualität.
Naja, so neu ist das ja nicht. Wir erinnern uns an den Angriff von Israel auf den Iran zusammen mit den USA. Ja? Hm. Dann ist das relativ schnell wieder eingeschlafen. Also besser gesagt, man hat sich dann darauf verständigt, dass man jetzt doch keinen Krieg macht. Aber es war immer im Hintergrund. Die Israelis haben, sagen wir mal, die Israelis befürworten ja einen Angriff auf den Iran. Und wir wissen auch, dass Trump und Netanyahu eigentlich ziemlich dicke sind. Also das ist mit Sicherheit auch dort entstanden. Es ist ja so, dass die, sagen wir mal so, diese Proteste haben ja angefangen, weil die Kaufleute, also die im Bazar, die Bazar-Kaufleute, die haben aufgrund dieser hohen Inflation nichts mehr verdient. Da fingen diese Proteste an. Da haben sich jetzt inzwischen auch Studenten und alle möglichen angeschlossen. Und das ist, aber es hat mit wirtschaftlichen Problematiken angefangen. Und die gibt es natürlich auch wegen der Sanktionspolitik, darf man nicht vergessen. Also ich will um Gottes Willen das Mullah-Regime nicht verteidigen, aber man muss halt sehen, wo kommt was her. Aber klar, der Iran ist ein Dorn im Auge Israels, ganz klar. Und ich halte das durchaus für möglich, dass es da wieder eine Art Angriff gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen richtigen Krieg, dass Donald Trump, der ja von sich behauptet, er hätte nie Krieg angefangen und darauf sehr stolz ist und auch darauf, dass er Kriege beendet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Amerika in einen Krieg gegen den Iran wirklich reinzieht. Also Militärschlag, ja, Krieg glaube ich nicht.
Ja, ist die Frage, wie das dann zu trennen ist natürlich, wenn dann erstmal ein Militärschlag ausgeführt wurde und das Mullah-Regime sich mit dem Rücken zur Wand zieht. Auch das werden wir auf die harte Tour rausfinden, wie es scheint. Bis dahin gab es in den USA ja etwas, was ihn innenpolitisch erstmal mehr beschäftigen dürfte, denn da ist tatsächlich eine Bombe geplatzt, diesmal im übertragenen Sinne, und das hatte gewaltig Sprengkraft. Ein Nick Shirley, ein Citizen Journalist, ein Mann, der außerhalb der USA bisher nicht groß aufgefallen ist, hat auf X ein 42 Minuten langes Video veröffentlicht, das tatsächlich eine Steuergeldbetrugssystematik entlarvte von über 100 Milliarden Dollar, zwar durch systematischen Betrug muslimischer Somalis in Minnesota, in einer dem Bundesstaat, der regiert wird vom damaligen Running Mate von Kamala Harris, also dem Vizepräsidentenkandidaten der Demokraten aus dem letzten Versuch der Präsidentschaft, Tim Walz. Er regiert dort und hat offensichtlich politisch gedeckt, dass eine kleine Gruppe von Somalis über ein riesiges Netzwerk von Kindertagesstätten, Scheingeschäften, diese astronomische Summe veruntreut hat. Das beherrscht in Amerika aktuell, kann man sagen, in der ganzen gesamte Presseszene, und ging so weit, dass jetzt herauskam, dass sogar der Finanzminister von Somalia selbst, der Außenminister von Somalia selbst, Teil dieses Netzwerkes war. Also er selbst war offiziell der Eigentümer einer dieser Kindertagesstätten in Minnesota.
Aber in Ohio, ich dachte in Ohio.
Stimmt, das war in Ohio, Entschuldigung. Ja. Er selbst war in Ohio. Der
Abgeordnete hat das Ganze. Das ist die zweitgrößte somalische Gemeinde übrigens.
Mhm. Aber nicht nur er, sondern auch der UN-Vertreter des Somalias ist ebenfalls beteiligt. Und so ist also ziemlich offenkundig, dass hier das amerikanische Steuergeld direkt veruntreut wurde, um das Regime in Somalia zu unterstützen, von dem Donald Trump ja kürzlich sagte, Somalia ist eigentlich gar kein richtiges Land. Es ist nur a bunch of people running around and killing each other. Das ist schon ein wirklicher Kracher in seiner Gesamtheit.
Ja, das sind diese ganzen Kindertagesstätten, die angeblich, also die von Somalis geführt worden seien oder so weiter, die diese Unterstützung bekommen haben, die gab es gar nicht. Ja. Also das Geld ist einfach irgendwo kassiert worden. Und Tim Walz, ich meine, was der jetzt gesagt hat, das ist wirklich eigentlich der Hammer. Der sagte nämlich, anstatt unsere somalische Gemeinschaft zu dämonisieren, werden wir mehr von ihr willkommen heißen. Anstatt Programme zu kürzen, werden wir sie ausbauen.
Ja.
Also es ist eine ziemlich verrückte Aussage. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er das politisch überlebt. Aber wer richtig in Gefahr ist, das ist dieser junge Journalist Nick Shirley.
Ja.
Also da geht's von links jede Menge Morddrohungen. Er werde der nächste Charlie Kirk sein. Er werde gecurled. Das ist anscheinend eine neue, also so eine Wortspielerei. Und auf TikTok drohen somalische Influencer auch Elon Musk mit dem Tod. Ja, also, ja, viel Spaß.
Ist so, Tim Walz ging.
In Deutschland hätten wir natürlich jetzt schon längst Hate Aid an der Seite der Somalis. Man muss sich das ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was da auch wirklich noch alles passiert ist. Also es ist ja nicht nur so, dass das nicht eigentlich schon länger bekannt ist. Das FBI hat ja schon vor einiger Zeit auch ermittelt. Es ist jetzt einfach nur eben auch durch diesen Citizen-Journalist nochmal ein bisschen stärker rausgekommen. Aber woran mich das Ganze erinnert hat, war an die Demokratin Melissa Hortman. Die ist ja, ich glaube, es war im letzten Jahr ermordet worden in Minnesota.
Und mit ihrem Mann.
Sie hatte ja, genau, richtig. Und das wollte man ja auch Trump in die Schuhe schieben. Und sie war ja die Einzige, die gegen eine bestimmte Gesundheitsregel, also Gesundheitsabstimmung für illegale Migranten gestimmt hat und möglicherweise eben auch gegen die finanzielle Unterstützung von diesen somalischen, ja, wie soll man sagen, Scheinfirmen. Mhm. Und das wirft auf die ganze Sache nochmal ein ganz, ganz anderes Licht und macht das Ganze richtig zu einem Krimi.
Ja, das ist schon irre. Und wenn man dann überlegt, was Walz noch gesagt hat. Ich meine, da sind also muslimische Mörderbanden veruntreuen mit Deckung sogenannter Demokraten, also dieser linksradikalen, totalitären Politnetzwerke, Milliardensummen US-Steuergeld. Und wenn dann fliegt das auf und Tim Walz sagt dann, dies seien jetzt Gerüchte und Hetzparolen von White Supremacists, also von weißen Nazis, die hier gegen die Somalier offensichtlich rassistische Vorurteile schüren wollen. Also vollkommen...
In Deutschland können sowas nicht. In Deutschland sind wir gegen sowas gefeit, selbstverständlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer in irgendeiner Art und Weise unser Sozialsystem
aufsetzt. Es wird noch irrer.
Da hätte ich was.
Es wird noch irrer. Aus der Bundesregierung von Donald Trump kam sofort, weil das fällt wohl ins Departement von Kennedy als Director oder Secretary of Health and Human Services, also der Gesundheitsminister ist auch für diese Sozialdinger zuständig. Die Bundesregierung unter Trump hat sofort sämtliche Finanzierung dieser somalischen Minnesota-Connection auf Eis gelegt. Und in Minnesota sah man sich genötigt, diese Kindertagesstätten aufzufordern und Belege vorzulegen gegen die Behauptung, dass sie überhaupt gar keine Kinder hätten. Sollten sie also jetzt Einschreibungsdaten und Unterlagen zur Verfügung stellen, da kam es zu einer herrlichen Szene, über die Apollo dann berichtete. Auf diese Aufforderung zur Offenlegung von Daten teilte die somalisch geführte Kindertagesstätte des Nakomis Daycare Center mit, dass bei einem Einbruch am Dienstag jetzt gerade wichtige Unterlagen gestohlen worden sein.
So behauptete der Manager
Nasrullah Mohammed, also zufällig heißt der Mann Mohammed, dass der Einbrecher der Kindertagesstätte unter anderem Einschreibungsdaten von Kindern, Unterlagen zu den Mitarbeitern und Scheckbücher entwendet habe. Also ist alles weg.
Ja, Wahnsinn, ne? Aber
das ist wie eine Sparkasse in Gelsenkirchen.
Ja, stimmt.
Ja.
Entschuldigung.
Genau, und eine Bank in Bonn. Ja. Die haben es ja ähnlich gemacht. Ja, aber Lockdown, weil du sagst, kann in Deutschland ja gar nicht passieren. Da möchte ich Marcel Lute, auch ein Freund dieses Podcasts, zitieren, der auf X schreibt, In der Tat habe ich in Sanierungsfall Berlin, das war sein Buch, ein sehr ähnliches System, nur mit Fake-Flüchtlingsheimen statt Kindergärten beschrieben. Mhm. Alles belegt durch dutzende parlamentarische Anfragen und darauf aufbauender Presse. Nur geschehen ist nie etwas. Minnesota Corruption ist auch in Berlin und Kai Wegner ist der Tim Walz Berlins.
Potzblitz. Moment, Kai Wegner, das ist doch der Kinderporno-Fan, oder? Das ist doch der übrigens, Werbung macht für Kindermissbrauch.
Ja, jetzt möchte ich auch kurz... Ich habe also über dieses Buch, falls jetzt jemand interessiert, Sanierungsfall Berlin, habe ich auch schon vor ein paar Jahren mit Marcel ein Interview geführt. Ist bei Punkt Preradovic abrufbar.
Das
nur mal so am Rande.
Die Empfehlung musste sein, aber, da schließe ich mich natürlich auch an. Ja,
absolut. Aber liebe Milena, wenn man sich auch anschaut, welche Leute dort in den USA durch dieses FBI schon verhaftet wurden. Ja, die haben Namen wie Ahmed Ali, Hussein Farah, Asha Farah Hassan, Ahmed Mohamud und so weiter. Da muss man sich doch fragen, bei den Namen, das sind doch Deutsche.
Die waren gerade noch auf der Silvesterparty in Köln und jetzt passiert ihnen sowas in Minnesota. Genau. Wie kann das sein?
Man merkt, du warst ein paar Jahre im Ausland. Du kommst jetzt zurück.
Ja, und ein anderer Ort in den USA, wo es in diese Richtung auch weiter vorangeht, ist jetzt New York. Denn da wurde gerade ein neuer Bürgermeister vereidigt. Soran Mamdani heißt der Mann und besonders ist er...
Großartiger
Mann. Ja, unbedingt. Besonders ist er deshalb, weil der Bürgermeister von New York im amerikanischen inoffiziellen Politsystem sozusagen der zweite Mann nach dem Präsidenten ist. Er gilt als der mächtigste Politiker nach dem eigentlichen US-Präsidenten, weil er als Bürgermeister der Großstadt New York außerordentliche Exekutivbefugnisse hat. Eigentlich quasi jedes Departement, also jedes Ministerium, Stadtministerium freihändig besetzen kann und direkt das Weisungsrecht in vielfacher Hinsicht. Damit regiert er direkt über die Millionenbevölkerung von New York. Deswegen findet es immer sehr großes Aufsehen. Und mit Soran Mamdani ist ein, kann man sagen, radikaler Islamist zum Bürgermeister geworden, der aufgefallen ist durch Israel hassende Kommentare und Aufforderungen, Palästina endlich zu befreien. Nun wurde er amtseingeführt, ausgerechnet von Bernie Sanders, schwor auf einen Koran und erklärte, er werde nun die kalte und raue Individualistengesellschaft mit der Wärme des Kollektivismus ersetzen. Seitdem kursieren jetzt Bilder von schönen stalinistischen Gulags und anderen Orten mit dem die Wärme des Kollektivismus. Ja, aber Lockdown.
Ja, und was?
Kannst du kaum an dich halten.
Ich kann kaum an dich halten. Ich finde den Mann grandios und seine Frau ist natürlich auch eine Stilikone. Ich fand es so ein bisschen beunruhigend, dass er zum Schluss seiner Rede den Elon Musk-Gruß machte, indem er seine Hand küsste und den Arm ausstreckte.
Ja.
Ich warte eigentlich nur noch drauf, dass Stern und Spiegel ihre Titelbilder in der nächsten Woche entsprechend
machen. Aber ernsthaft, also an der Erinnerung an alle die Elon Musk schon verdrängt haben, My Heart Goes Out to You, der Gruß, wo Elon Musk mit dem rechten Arm sich auf die Brust fasste und dann in die Menge zeigte, was natürlich sofort als Hitlergruß entlarvt wurde von besorgten amerikanischen Pressevertretern. All diese Pressevertreter, die großen CNN, MSNBC, wie sie heißen, haben jetzt über die komplett gleiche Geste von Soran Mamdani gar nicht berichtet. Genau.
Das würde ich genau sehen.
Die Lissi hat auch was dazu zu sagen, ja. Also Lissi, muss ja sagen, ja, Lissi hält sich ja normal aus Religionsstreitigkeiten raus. Mhm. Aber Mamdani mag sie nicht besonders, nachdem er sich nämlich mit dem islamistischen Prediger Siraj Vahai zu einem Gespräch getroffen hat und auch für ein Foto posiert hat. Man muss dazu wissen, dass dieser Vahai, wahrscheinlich habe ich das jetzt völlig falsch ausgesprochen, aber egal, dieser Mann vertritt unter anderem die Ansicht, dass das islamische Recht, also die Scharia, über den Gesetzen der liberalen Demokratie stehen sollte. Das ist Big Buddy von Mamdani.
Der muss auch aus Deutschland kommen. Wir wissen ja, dass Omid Nuripur, der Frühstücksdirektor der Grünen, also der erfolgreichste Frühstücker der Grünen, der will ja auch, dass in Deutschland die Scharia eingeführt wird, mit der Einschränkung, dass es nur der Teil sein darf, der mit dem Grundgesetz kompatibel ist.
Ja, okay.
Ja. Welcher ist das? Ja,
das muss Omid Nuripur wissen. Aber der vermutlich auch hinter der Frühstücksdirektive steht, dem neuen Frühstücksdiktat der EU. Das ist eine Verschwörungstheorie, der muss ich noch nachgehen.
Die Honigverschwörung.
Die Honigverschwörung, das würde zu ihm passen. Ich meine, da hat er mal Kompetenz ausnahmsweise. Aber gut, wir recherchieren das. Bis dahin haben wir ein paar Zahlen und Fakten, die jetzt News berichtete. Im vergangenen Jahr nämlich ist der Anteil der Ausländer unter den verurteilten Straftätern in Deutschland auf das Rekordniveau von 40,8% der Personen gestiegen, die von einem deutschen Gericht verurteilt wurden. 2024 vergangenes Jahr, eben vom letzten ist ja gerade rum, also das war noch das Jahr dann davor. Jedenfalls geht das aus dem Jahresbericht zur Strafverfolgung des Statistischen Bundesamtes hervor. 2008 waren es noch 19,9%. Was der Bericht allerdings verschwieg, ist der Anteil derer, die neben dem deutschen Pass vielleicht noch einen syrischen oder irgendwie anders arabisch-muslimischen oder türkisch-afghanischen Pass haben und als doppelt Staatsbürger Migrationshintergrund haben. Jedenfalls 40,8% ist also reine Ausländerkriminalität. Vor dem Hintergrund, lieber Lockdown, war vielleicht dein Kommentar zu den Silvesterereignissen zu verstehen. Aber da sagte Kai Wegner aus Berlin, es sei relativ ruhig geblieben.
Ja, natürlich, bei dem Polizeiaufgebot, da ist jede Corona-Demo Pillepalle dagegen gewesen. Ich möchte nicht wissen, was jetzt auch das alles gekostet hat. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal erfahren werden. Aber um diese Zahlen natürlich auch einzuordnen, muss man ja auch ganz klar sagen, da zitiere ich meinen Lieblingsparodisten Georg Restle, dass solche Zahlen natürlich auch nur entstehen, weil eben auch mehr Ausländer angezeigt werden und weil sie natürlich auch häufiger verurteilt werden. Also das ist reiner Rassismus, was hier passiert. Und dementsprechend sind diese Zahlen selbstverständlich mit Vorsicht zu genießen.
Unbedingt. Das ist ganz wichtig.
Aber apropos Restle, das ist ja der Chef von Monitor, dieser öffentlich-rechtlichen Propagandatröte.
Der Erfinder des Haltungsjournalismus.
Ja, genau. Als Monitor zitiert den völlig unabhängigen Professor Karim Feraidoni und der sagt, also was wir hier tun, ist schädigend übrigens für die deutsche Wirtschaft, weil Feraidoni sagt, die Debatte führt dazu, dass Menschen, die vielleicht überlegen, nach Deutschland zu kommen, sich andere Zielländer suchen,
weil sie nicht
glauben, dass sie hier als vollwertige BürgerInnen anerkannt werden. Diese Debatte, also die Debatte um die Silvesterausschreitungen, beschädigt die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Aber ich möchte noch mal was zu dieser Verharmlosung sagen. Also ich war baff am nächsten Tag, an Neujahr, als ich das in mehreren Nachrichtensendungen gehört habe.
Welche Gewaltlosigkeit oder die Friedlichkeit, oder?
Ja, die Polizei und Feuerwehrverantwortlichen, die haben gesagt, ist ja alles super gelaufen, gar nicht schlimm. Unser Konzept hat toll funktioniert, ist eigentlich wie immer, haben die gesagt. Ne? Ja. Also es ist besser als in den letzten Jahren und eigentlich ist es doch ganz normal. Und genau das ist das Problem. Die wollen uns einreden, dass 600 Brände und 400 Festnahmen in Berlin und Angriffe auf Polizei und Feuerwehr ganz normal sind in Deutschland. Also quasi zur deutschen DNA gehören. Das ist
ja mittlerweile.
Ja, eben nicht. Aber ich meine, mehr als 20 Beamte wurden verletzt, also meist durch Knalltrauma. Alles völlig normal, also so nach dem Motto, ist doch kein Polizist tot, ne? Was wollt ihr denn? Und natürlich war der rosa Elefant stand im Raum und der wurde natürlich ignoriert, wie immer. Man hat nicht darüber gesprochen, wer diese Angriffe, ne? Also doch, welche Leute das waren.
Man hat es klar diagnostiziert, es handelt sich um radikal entwurzelte Männlichkeit, die da das Problem ist.
So, das hast du gehört. Also ich habe jetzt bei der Linken, die Linke hat gesagt, also eine Tante von der Linken, also die Ausschreitung gäbe es nur, weil sich junge Menschen in Deutschland alleingelassen und abgehängt fühlen. Und der Grüne von Notz ist übrigens überzeugt, mit den Grünen wäre das nicht passiert, weil die hatten schließlich noch mehr Böller-Verbotszonen gefordert. Sehr gut. Ja? Genau, also ne, dann wäre alles gut gegangen. Und in diesem Zusammenhang auch sehr herrlich die Pressekonferenz des bayerischen Innenministers Herrmann gestern über Sicherheitsinteressen in Bayern. Also eine der künftigen Maßnahmen an Bahnhöfen sind Cannabis-Verbotszonen, kein Scherz.
Das ist eine super Idee.
Aber
nicht Deutsche.
Wir wissen ja alle, wie brutal und gewaltbereit vor allem Kiffer sind.
Das Irre ist ja, dass diese Leute das wirklich ernst meinen, dass die ihr Wahlvolk für so blöde halten, dass die in diesen Wahnsinn, ich meine, gut, bei CSU, CDU-Wählern mag das noch funktionieren, aber beim Rest des Landes muss denen doch irgendwann
bei SPD-Wählern auch.
Ja, hast du recht.
Grünen-Wählern.
Ja, aber noch nicht. Da bleibe ich dabei, die CDU-Wähler sind die dümmste Lebensform Deutschlands, aber dass sie sich wirklich noch trauen, so ein Zeug zu erzählen, ja, das ist wirklich, spottet die da Beschreibung, sie erklären wirklich, dass radikal entwurzelte Männlichkeit sei das Problem, die wird das, an keiner Stelle wird erklärt, dass das fast ausschließlich arabische Moslems sind. Wenn man so ein bisschen auf die Zahlen guckt, bis zu 60% aller Moslems in der EU verraten beispielsweise die großen KI-Maschinen recht schnell, bis zu 60% aller Moslems beziehen Stütze innerhalb der EU, um dann natürlich sofort nachzuschieben, das dürfe man aber auf keinen Fall irgendwie mit Religion oder Abstammung in Deckung bringen. Also diese Invasoren schlachten die Bevölkerung ab, sie bluten sie aus und jeder, der das erwähnt, der bekommt aus Berlin eine Anzeige wegen Volksverhetzung von Herrn Ploog oder seinen Kollegen.
Aber genau wegen solcher Gründe, einfach um diese Männlichkeit auch noch aufzuhalten, brauchen wir dieses Böllerverbot, was Ende des Jahres traditionell wieder groß diskutiert wurde. Ich glaube ja, dass die Linke das Böllerverbot nur möchte, damit am 1. Mai noch genug Autos zum Anzünden übrig bleiben.
Ja, ich frage, gibt es in Berlin jetzt eigentlich schon die U-Bahn-Waggons nur für Frauen?
Die sind geplant gewesen, tatsächlich. Das hat eine, ich weiß nicht,
ja, ich weiß, dass die geplant waren, aber gibt es die jetzt?
Ich glaube nicht. Nein, tut mir leid.
Okay, ja, das ist genauso absurd wie Böllerverbote. Ich meine, sagen wir mal so. Vor 20 Jahren erinnere ich mich, war Silvester relativ gewaltfrei. Da haben sich Leute zwar selber die Hände weggeschossen, aber also auf Polizisten geschossen mit irgendwelchen Raketen, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Ja, oder beispielsweise einen 23-jährigen jungen Mann erstochen, wie in Darmstadt wohl geschehen, in Wiesbaden, Entschuldigung, in der Wiesbadener Innenstadt, so berichtet Apollo News. Was sie nicht berichten, ist die Nationalität oder die Abstammung der beteiligten Personen. Und nur böse Zungen würden behaupten, dass es höchstwahrscheinlich wieder arabische Moslems waren, die sich da gegenseitig oder andere abstachen. Aber
das weißt du jetzt nicht,
oder? Nein, richtig, das weiß ich, das nicht so positiv, okay. Aber ich würde mal eine höhere Wette eingehen darauf, dass es so ist. Denn immer, wenn sich dann irgendwie junge Männer in der Innenstadt abstechen, dann ist es eigentlich immer, aber na, wahrscheinlich ist diesmal ganz anders.
Ja. Aber Paul, es sind ja immer auch nur Männer, weil im Islam den Frauen dieser ganze Spaß ja auch verboten ist.
Weil da gelten einfach Messerverbote für Frauen. Ne? Da müssten wir vom Islam.
Die müssen auch nicht Auto fahren.
Vielleicht wäre das.
Naja, das stimmt ja nicht.
Wie?
Das ist ja jetzt also wirklich.
Ich glaube, in Saudi-Arabien.
Keine Fake News hier beim nackten
Moment, Niveau. Das ist ja nicht gewöhnt. Dürfen Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren?
Ja, inzwischen.
Inzwischen? Nein. Seit wann? Das ist ja
Katastrophe. Doch, dürfen sie.
Ja?
Dürfen sie. In Begleitung
eines Mannes.
Sie dürfen Auto fahren.
In Begleitung eines Mannes?
Das weiß ich nicht, aber sie dürfen Auto fahren. Das war, glaube ich, die Frage. Ne?
Das ist ja das einzig für dich Wichtige. Du fährst ja auch immer nur in Begleitung eines Mannes.
Nein.
Auto, oder, Milena?
Jetzt du meinst, weil ich Eier habe? Im Gegensatz zu den meisten anderen Kerlen.
Ich möchte erleben, wie sie dir in Saudi-Arabien erklären, dass du nur in Begleitung eines Mannes Auto fahren darfst. Dann gibt es wirklich einen diplomatischen Zwischenfall.
Darum geht es nicht. Es ging darum, dass in Saudi-Arabien Frauen Auto fahren dürfen. Okay, darum ging es. Es geht nicht darum, dass ich Saudi-Arabien verteidige. Am 24.
Juni 2018, sagt mir Grock gerade, wurde offiziell das Verbot aufgehoben. Seitdem können Frauen einen Führerschein erwerben und selbstständig fahren. Oh mein Gott, ist das progressiv. Ja,
entschuldige bitte, genau darum ging es doch.
Ja, Wahnsinn,
oder ich wollte doch
recht.
Nur journalistisch etwas richtig stellen.
Ich hab dir doch gerade recht gegeben.
Ja, ja.
Vollumfänglich. Was heißt ja, heißt leck mich am Arsch. Ich hab dir gerade recht gegeben.
Genau, Gute. Das heißt es.
Ah, ja, da bleibt mir jetzt kaum noch was. Aber einen habe ich noch zum Jahreswechsel. Gibt's nämlich auch die Wirtschaftsnachrichten, die Deutschland verdient hat und für die es immer wieder stimmt. Die Welt berichtet, knapp die Hälfte der gesetzlichen Krankenkassen hat zum Jahreswechsel die Beiträge erhöht. Dennoch wechselten 2025 nur 5% der gesetzlich Versicherten ihre Kasse, wie eine umfragte Zeite. Es wird wohl jetzt über 4% Aufschlag noch geben an Zusatzbeiträgen auf die ohnehin schon 14,9%. Und wenn ich so zusammenrechne, ich weiß wirklich nicht mehr, was man den Deutschen noch wegnehmen kann, bevor sie dann irgendwann merken, dass sie gar nichts mehr haben. Weiß ich, Lockdown, du
Fußball.
Das bleibt dann,
Fußball.
Oder?
Brot, ja, und Brot und Spiele. Genau. Das guck mal, zwei doofe, ein Gedanke.
Warten wir es doch einfach mal ab. Wir haben dieses Jahr die Fußball-WM in den USA und in Mexiko. Und da bin ich mal noch sehr gespannt, ob nicht dann doch welche aus Protest gegen Donald Trump ihre Teilnahme verweigern werden.
Bei der Fußball-WM?
Ach was? Genau. Nein, natürlich nicht.
Ja, wer soll das Geld ist wahrscheinlich wichtiger.
Ja, bitte.
Aber dann also, Moment, wenn ich das jetzt falsch spinne, also ich meine, jetzt könnte ja Uschi von der Leyen die Gelegenheit nutzen, zu zeigen, wie progressiv die EU ist und so eine Art rein EU-organisierte Gegenweltmeisterschaft. Das halte ich jetzt gar nicht für so.
Nein, ne? Wird nicht passieren. Da nehme ich auch eine Wette an.
Na gut.
Ich nehme nämlich nur Wetten an, von denen ich weiß, dass ich sie gewinne.
Ja gut, die formulieren sie aus und haben beim nächsten Jahr vielleicht eine Woche, wie wir uns einigen können. Aber,
war generell für die deutsche Wirtschaft kein gutes Jahr 2025.
Hab ich gehört, ja.
Also grundsätzlich ist auch bei den großen Unternehmen sieht es nicht so gut aus, bei den großen Industriesparten, zum Beispiel Chemieindustrie. Da gab es einen Gewinnrückgang und jetzt haltet euch fest von 71%. Jo. Also die sind quasi weg.
Ja.
Ja. Und bei den anderen sind es, glaube ich,
die sind nur woanders.
Die sind nicht weg, die sind nur woanders.
Ja, die sind nur woanders, genau. Also insgesamt bei den großen 100 Unternehmen ist es ein Rückgang von 15%. Also der Gewinnrückgang.
Ja.
Naja,
aber
15%.
Das ist halt grüne Transformation. Für die haben ja die meisten gestimmt. Und wie der ADAC-Verkehrspräsident sagte, ist das auch unser Ziel, an dem wir festhalten müssen. Und das Ganze wird jetzt dank einer neu vorhandenen Frühstücksrichtlinie auch gesetzlich flankiert.
Ihr Lieben, jawohl, mein Powder!
Ja, so ist es. So sagt es unsere alle Uschi von der Lügen. Und da können wir natürlich nur gehorchen, die Hacken zusammenschlagen und artig bezahlen. Denn, ihr Lieben, unsere Freiheit bleibt so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser, Uschi von der Leyen oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es hier werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Dr. Lockdown Wieler und Milena Preradovic. Das war Nummer 223 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nicht zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.